Boah, ich habe hier gar keinen Platz für meine ganzen Bücher. So. Ja, herzlich willkommen auch von mir zu diesem Pfingstsonntag. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Das ist wichtig, weil der Text mir ein bisschen klein geraten ist, ihr also nicht alle gut lesen werdet können. Aber wenn ihr eure Bibeln dabei habt, Aaron hat es ja schon angedeutet, und den Daumen in Apostelgeschichte 2 schon habt, dann könnt ihr aufschlagen und 500 Seiten nach links blättern. Und dann landen wir ungefähr bei Jeremia 7. Den Text möchte ich lese ihn gleich vor, von dem Text möchte ich ausgehen und zwei Brücken bauen ins Neue Testament und in unser persönliches Leben. Und ich lese zunächst einmal den Text vor. Jeremia 7, 1 bis 12 ist das. Das Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn, rufe dort dieses Wort aus und sprich. Hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels. Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich mit euch an diesem Ort wohnen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt, nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich mit euch an diesem Ort wohnen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben. Falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen, anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind gerettet, um dann all diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich, siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Wir wollen uns zuerst einmal zurückversetzen in Jeremias Zeit. Vielleicht gehen wir eine Folie weiter, genau. Ungefähr da so 600 vor Christus. Das Helltürkise da in der Mitte, wo der Pfeil hinzeigt, wo Juda dran steht, das ist Israel, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, nachdem vor einigen Jahrzehnten die Assyrer darüber hergefallen sind. Und dieses kleine Völkchen da hat es sich da, naja, eher ungemütlich gemacht zwischen zwei Großmächten. Unten das Großreich von Ägypten, im Norden das Babylonische Reich oder irgendwie von allen Seiten auch. Und trotzdem ist dieses kleine Volk immer wieder mehr als aufmüpfig. Wenn die Babylonier mal nicht gucken, dann holt man sich ein paar Städte aus dem Norden wieder zurück. Oder wenn man meint, oh, da ist gerade ein bisschen Gras gewachsen, dann zahlt man mal wieder keine Steuern. Die provozieren diese Riesenreiche regelrecht. Und man fragt sich, woher nimmt so ein kleines Volk, so ein, naja, vielleicht gallisches Dorf, wenn man an die Comics denken möchte, diesen Mut, sich so aufzulehnen gegen solche Mächte und so zu provozieren? Und eine Antwort auf die Frage ist, in Jerusalem steht der Tempel des Herrn. Der Tempel des Herrn, das ist die Wohnung Gottes. An diesem Ort lässt sich Gott erleben, da lässt sich Gott erfahren, da wohnt Gott. Das ist das Zentrum. Wenn Gott für mich ist, wer sollte gegen mich sein, mögen sie gedacht haben. Ganz richtig auch. Das ist der Ort, der Nabel der Welt sozusagen, der Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren. Der steht in Jerusalem. Und was sollen mir da Babylonier oder Ägypter anhaben? Das ging in der Zeit nicht ganz gut aus. Die Babylonier ließen sich einmal provozieren, dann, das war schon übel, und das zweite Mal wurde ja, Jerusalem eingenommen, der Tempel zerstört, das Volk verschleppt. Was ist da passiert? Hat Gott da, war Gott unterlegen? Sollte diese Verheißung Jeremias, ich will mit euch an diesem Ort wohnen ewiglich, sollte die nicht gelten oder sollte die verspielt worden sein? Naja, wir wissen ja, es gab noch einen zweiten Tempel, mit dem nahm es ein ähnliches Ende, etwas später dann. Aber ich glaube, es sieht noch etwas anders aus und möchte euch eine Stelle aus dem Hebräerbrief vorlesen. Erst einmal Hebräer 9, ab Vers 14. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Übrigens den neuen Bund, den Jeremia in Kapitel 31 ankündigt. Und ich schlage jetzt im Hebräerbrief einfach ein Kapitel weiter, Kapitel 10. Da zitiert dieser Brief die Verheißung aus dem Jeremia. Und da heißt es, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Ja, und Opfer wurden im Tempel dargebracht. Und wenn kein Opfer mehr nötig ist, brauche ich dann vielleicht keinen Tempel mehr. Aber ich habe ja eben gesagt, der Tempel war noch mehr. Der Tempel war die Wohnung Gottes. Er war Ort der Gegenwart Gottes. Und Paulus bringt das noch ein bisschen weiter. Wenn wir noch eine Folie weiterschauen. Zwei. Genau. Ich habe einfach mal ein paar diese zwei Verse aus dem Korintherbrief genommen. Im Korintherbrief kann man das alle drei Kapitel lesen. Da steht, der Tempel Gottes seid ihr. Du bist der Tempel Gottes. Der Geist Gottes wohnt in euch. Wenn wir das zusammenbringen mit dem, was wir über den Tempel gehört haben, ist das nicht eine unglaubliche Zusage? Der Ort der Wohnung Gottes ist dein Leben. Der Ort, wo Gottes Gegenwart erfahren sein will, der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren sollen, das bist du. Das ist nicht mehr ein Ort in einer Stadt, zu der man hingehen oder zu der man hinsehen muss, sondern die Gegenwart Gottes, die ereignet sich in deinem Leben. Es ist eine unglaubliche Zusage, ein unglaubliches Geschenk, das Gott uns mit dem Heiligen Geist da gemacht hat und was die Jünger an Pfingsten erlebt haben. Wenn wir jetzt diese alte Verheißung, das, was Jeremia schon andeutet, zu uns nehmen, in unsere Gegenwart, dann sollten wir vielleicht schauen, ob die Mahnungen, die er da ausspricht, uns nicht auch angehen. Deshalb gehen wir nochmal zurück zu dem Jeremia-Text und ich werde mir drei davon rausnehmen. Einmal die augenfälligste vielleicht, in Vers 11. Da fragt Gott, genau, danke, ist dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Und wer viel im Neuen Testament liest, dem klingelt das bei der Räuberhöhle sofort. Das ist nicht so häufig in der Bibel, aber es kommt vor bei der Tempelreinigung. Als Jesus in den Tempel geht und die Händler sieht, ihre Tische umstößt, furchtbar ärgerlich wird und dieselbe Frage stellt, ist das hier eine Räuberhöhle? Und die Händler vertreibt aus dem Tempel. Wenn jetzt wir der Tempel Gottes sind, wie übertragen wir das dann? Ist die Räuberhöhle, das ist doch der Ort, eigentlich der Ort, wo ich meine unrecht erworbenen Schätze bunkere. Auf jeden Fall der Ort, wo es um meine Interessen geht und nicht um Gottes Interessen. Wie sieht das aus in meinem Leben, in dem Tempel Gottes? Habe ich da auch vielleicht eine kleine Räuberhöhle, wo es um mich geht, wo ich nicht nach Gott frage? Und das andere ist ganz ähnlich. Der Vorwurf, der in Vers 6 mitklingt, ihr lauft anderen Göttern nach. Im ersten Moment denkt man, ja, wieso, ich laufe doch nicht anderen Göttern nach. Ich habe nur mit einem Gott was zu schaffen. Luther hat so einen schönen Satz gesagt, woran du dein Herz hängst, worauf du dich wirklich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und vielleicht müssen wir uns das manchmal fragen, woran hängt mein Herz eigentlich? Worauf verlasse ich mich letztlich? Ist das im letzten Gott? Oder meine Berufsunfähigkeitsversicherung? Oder, ja, ich weiß es nicht, nur so als Beispiel, nichts gegen Versicherung. Ja, vielleicht doch. Aber das können wir rausschneiden, ne? Und das Schwierigste von allen ist die Aufforderung ganz oben. Macht gut eure Wege und eure Taten. In anderen Übersetzungen steht da, ändert euer Leben von Grund auf. Bessert euer Leben. Ich bin gut christlich erzogen. Mein Vater hat in der Bibelschule gelehrt. Ich habe das quasi so mit der Muttermilch mit aufgesogen. Und ich weiß natürlich sofort, ich kann mein Leben gar nicht alleine besser machen. Ich brauche Jesus. Das stimmt auch. Ja, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann fallen mir doch Dinge ein, wo ich auch schon oft für gebetet habe und wo ich das Gefühl habe, das wird nicht besser. Oder ich mache immer dasselbe, denselben Mist. Ich bitte Gott, wie oft habe ich dich jetzt für dasselbe um Vergebung gebeten? Und ich habe da einen schönen Satz von C.S. Lewis, ein paar Sätze, gefunden. Die möchte ich jetzt mal vorlesen. Es geht da eigentlich um Keuschheit, aber ich glaube, das lässt sich so auf alles übertragen. Also nicht irritieren lassen. Wir können allerdings sicher sein, dass vollkommene Keuschheit, wie vollkommene Liebe auch, durch keine rein menschlichen Anstrengungen zu erreichen ist. Wir müssen Gott um Hilfe bitten. Und wenn wir das getan haben, kann es uns lange Zeit so scheinen, als erhielten wir diese Hilfe nicht. Oder als erhielten wir weniger, als wir brauchen. Aber das darf uns nicht entmutigen. Es gilt, nach jedem Versagen um Vergebung zu bitten, sich aufzuraffen und es nochmals zu versuchen. Oft will Gott uns zunächst nicht zu der Tugend selbst verhelfen, sondern er will uns diese Kraft geben, nicht aufzugeben. Denn so wichtig Keuschheit oder Tapferkeit, Wahrhaftigkeit und jede Tugend ist, dieses stete Neubeginn übt uns in einer Seelenhaltung, die noch viel wichtiger ist. Es heilt uns von allen Illusionen, die wir über uns selbst haben und lehrt uns, auf Gott zu vertrauen. Wir erkennen einerseits, dass wir uns nicht einmal in unseren besten Momenten auf uns selbst verlassen können. Andererseits sehen wir, dass wir auch in den schlimmsten Momenten nicht zu verzweifeln brauchen, denn unser Versagen ist vergeben. Verhängnisvoll wäre es nur, uns mit der Unvollkommenheit zufrieden zu geben. Ich finde das so schön, wie er das so aufwertet. Unser ständiges Versagen und Ringen um Vergebung, vergeben werden, wieder versagen, wieder vergeben, Vergebung erhalten. Und ja, ich glaube, das ist wahr. Es wäre doch, wir würden doch überheblich werden, wir würden uns doch etwas auf uns selbst einbilden, wenn wir die Vollkommenheit hier erreichen könnten. Wir können es nicht. Wir leben in diesem immer wieder neu beginnen. Und heute ist das auch ein, Pfingsten ist auch ein super Tag heute dafür, das wieder neu in Anspruch zu nehmen, neu um diese Vergebung zu bitten und uns wieder bewusst zu werden, dieser Verheißung, dass Gott mit uns ist und in uns wohnt. Ich will noch ein letztes aufgreifen aus dem Text. Das ist ja auch sehr auffällig. Der Vers 4. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, Tempel des Herrn, Tempel des Herrn, Tempel des Herrn ist dies. Jeremia äfft da die Leute ein bisschen nach, die meinen, mir kann nichts passieren, weil hier steht doch der Tempel des Herrn. Und es ist so, als wollte er sagen, du verfügst nicht über Gott. Und das gilt auch für uns, wir verfügen nicht über Gott. Auch wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Wenn wir uns fragen, habe ich den Heiligen Geist? Dann ist das keine Frage nach Besitz oder Eigentum. Der Heilige Geist ist nicht jemand, den ich in dem Sinne haben kann, dass ich ihn mir ins Regal stelle, wo er vielleicht Staub ansetzt, bis ich ihn dringend brauche. Wo ich ihn mir dann herunternehmen kann, eine tolle Gabe genieße und ihn dann wieder zurückstelle. Mit der Frage, hast du den Heiligen Geist, schwingt immer die andere Frage mit, hat der Heilige Geist dich, und zwar in gleichem Maße. Das gehört einfach zusammen. Ich hatte noch ein Bild mitgebracht, ja, ich glaube, ich war nicht sicher, ob ich es benutze, ich lege es mal auf. Ein Freund von mir, der ist Missionar in Namibia, der schickte neulich seinen Rundbrief. Ich habe das da jetzt einfach mal frech rauskopiert. Er sagte, hier sprießen gerade Kirchen und Angebote und die hängen solche Plakate überall auf. Da steht dann, jeden Tag geöffnet, Montag finanzieller Erfolg, Dienstag Heilung, Mittwoch geistliches Wachstum, Donnerstag heilen wir eure Beziehungen, Freitag totale Befreiung, Samstag unmögliche Fälle. Ja, ja. Und jeden Tag, 7 Tage die Woche, 5 Gottesdienste. Ich will das jetzt nicht alles schlecht machen. Ja, der Heilige Geist ist auch Herr über unsere Finanzen. Und er kann uns diese Sorge abnehmen. Der Heilige Geist bewirkt auch Heilung. Ja, die können wir erleben. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir den Heiligen Geist doch nicht um der Gabe willen suchen. Wir wollen nicht die Gabe suchen, sondern wir wollen den Geber suchen. Und ja, ich möchte uns einladen, dass wir das gleich in einer Zeit des Lobpreises tun, dass wir uns aufmachen, hier zusammenstehen, in dem Bewusstsein, Tempel Gottes zu sein, der Ort, an dem Gott Lob und Dank gebracht wird, der ihm gebührt. Und wir haben auch ein Gebetsteam hier, von mindestens einem weiß ich es. Liebe Beter, schaut doch, wenn es dünn wird, dass ihr euch auch zur Verfügung stellt vielleicht. Wenn dich die Frage beschäftigt, wenn du dir nicht sicher bist, habe ich den Heiligen Geist, dann nutzt doch gleich die Gelegenheit während des Lobpreises, die Menschen aus diesem Gebetsteam aufzusuchen. Die werden hinten stehen, auch gekennzeichnet mit so einem Anhänger. Die werden gerne mit euch beten, dass ihr diese Gewissheit erhaltet, dass der Heilige Geist in euch wohnt, dass ihr Kinder Gottes seid. Und wenn dich die andere Frage umtreibt, ich bin nicht sicher, ob der Heilige Geist mich hat, oder ich weiß, dass da Dinge sind, wo er mich bestimmt nicht hat, dann nutzt doch diese Gelegenheit auch und bringt ihm das. Legt das ab. Und dann kommen wir hier wieder zusammen und preisen Gott weiter. Ja, lasst uns doch so einfach in den Lobpreis Gottes gehen.